Frauen sind leichter durch Geräusche störbar, werden ein bisschen häufiger nachts wach, während Männer eher durchschlafen, aber eher diese Atemaussetzer kriegen oder stark schnarchen. Sodass gefühlt Frauen mehr Leidensdruck haben, indem sie sagen, ich schlafe so schlecht, sterben daran aber nicht. Während die Männer sagen, ich kann immer und überall schlafen, ich bin immer müde. Und der stirbt aber früher, weil er nachts keine Luft kriegt.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Schlaf ist die geheime Superkraft unseres Körpers und doch unterschätzen wir ihn viel zu oft. Dr. Michael Feld, renommierter Schlafmediziner, räumt in dieser Folge mit Mythen auf und erklärt, warum gesunder Schlaf weit mehr ist als bloße Erholung. Eine Folge, die wachrüttelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen hier im Bunte Wipgloss Podcast. Lieber Michael, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Jennifer.
Also ich muss ja mal direkt sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Also wirklich schlecht. Und das lag jetzt nicht daran, dass ich wusste, dass du kommst und dass ich was zu erzählen brauche. Es war eine Mischung, glaube ich, aus zu spät ins Bett und Kinder, die zu früh aufstehen. Hörst du wahrscheinlich öfter die Thematik, ne?
Und konntest du dann aus innerer Anspannung nicht schlafen oder weil die dich gestört haben oder warum?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hatte beide Kinder bei mir im Bett liegen. Da geht es natürlich schon mal los, dass man rechts einen Tritt kriegt, links einen, dann kullert mal einer aus dem Bett, dann hat der eine Durst. Und der Papa schläft dann ganz entspannt im anderen Zimmer. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So, und dann war die Mama in den 4 Stunden irgendwie 10-mal wach und irgendwann ist es dann auch vorbei. Und heute Morgen habe ich gedacht, ich fühle mich einfach wie 3-mal vom Trecker überrollt.
Das ist ja das Problem heute, dass, ich sag mal so, wenn du jetzt morgens nicht raus müsstest, du wüsstest, du kannst ausschlafen, du hast die Millionen auf dem Konto, dann hält man vieles aus. Und es war ja früher in der Entwicklungsgeschichte so, dass man oft mit den Kindern zusammen oder nebeneinander, weil wegen der Sicherheit. Aber wenn du weißt, ich muss um 7 Uhr aufstehen und ich habe nur die paar Stunden, dann ist halt auch noch Druck drauf. Und wenn du dann noch so Störenfriede neben dir hast, die dich treten und ein bisschen schnorcheln und ein bisschen schwitzen, dann hast du einfach zu wenig Erholung.
Das hast du schön eingeordnet. Das ist spannend. Michael, wir reden über ein ganz großes Thema und ich war selber überrascht, wie viele Facetten das Thema Schlaf hat. Vielleicht kannst du anfangs mal erzählen, was war denn so dein persönlicher Schlüsselmoment, der dich zur Schlafmedizin gebracht hat? War das ein Thema, was dich schon immer fasziniert hat?
Also ich kann das mal sagen, das ist wirklich mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Ich hatte meine erste Stelle auf Sylt in der Nordseeklinik. Da gibt es ja zwischen Westerland und Wenningstedt so ein schönes Krankenhaus. Und ich habe in Köln studiert und ich wollte hier aber weg. Und dann habe ich da eine Stelle angefangen und die hatten ein Schlaflabor und brauchten einen, der es macht. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Ja. Und damals gab es noch irgendwie nur 1.500 € für so eine Art Stelle und da gab es Zusatzknete. Und dann bin ich da durch Zufall reingeflotscht und dann fand ich es aber von Anfang an spannend, dass wir, wenn wir die Leute messen nachts, dann können wir dir beim Schlafen zugucken. Also wir sehen leider nicht, was du träumst, aber wir sehen, dass du träumst, wie du atmest, dann laufen die Gehirnwellen, das war schon spannend. Und dann habe ich das irgendwie so beibehalten und habe da einen Schwerpunkt draus gemacht. Aber es war Zufall.
Super spannend. Und ein Krabbenbrötchen gab es da ja auf die Hand dann auch immer oben, ne? Das ist auch nicht
die
so schlecht.
Die gibt's da und da kannst du ja auch lecker Brause trinken, die perlt und so.
Also ich lieb's auch sehr. Vielleicht, Michael, erzähl doch mal, gefühlt kennt man keinen, auch in seinem Umfeld, in seiner Familie, der nicht sagt, irgendwie habe ich schlecht geschlafen. Also mal ist es der Rücken, der eine sagt, ich bin zu angespannt. Also gefühlt ist es eine Volkskrankheit, schlechter Schlaf. Ist das dann aus Expertensicht wirklich so?
Also ich mache das jetzt irgendwie 20 Jahre und du kannst wirklich merken, dass jetzt in den letzten Jahren nochmal ein zunehmender Boost draufkommt. Also immer mehr Anfragen, immer mehr. So, jetzt ist immer die Frage, was ist denn das? Nimmt es wirklich real zu? Oder nimmt die Aufmerksamkeit für das Thema zu und mehr Leute sprechen drüber? Es ist bestimmt beides. Man muss schon sagen, wir leben in unsicheren Zeiten. Und wenn du jetzt die Tagesschau anmachst, also der Schlaf mag das überhaupt nicht, dass man ihm ständig Angst macht und Druck und Stress und Krieg und kein Geld mehr und so. Das mag er schon mal gar nicht, weil Schlaf, musst du dir ja vorstellen, ist ja über Jahrzehntausende eine sehr unsichere Phase eigentlich für die Lebewesen gewesen. So sicher wie du mit deinem Hasi da jetzt heute in einer Betonwohnung, dass da kein Tiger kann, das war ja ewig nicht. Ja? Der liebe Gott hat trotzdem uns da 7 Stunden bewusstlos, das war schon großes Kino. So, von daher mag das nicht, wenn es unsicher ist. So, und wenn du jetzt mehr Ängste hast und wenn du dann noch Druck hast, Stress, finanzielle Sorgen, Sorgen mit deinen Kindern, dann addiert sich das und irgendwann ist selbst der robusteste Schläfer, kann nicht mehr pennen. Ja? Mhm. Jetzt gibt's aber immer noch Leute, die gut schlafen und die haben wenig Verständnis, worüber wir jetzt hier reden, die sagen, die sollen sich nicht so anstellen, die zwei. Ja. Es ist 50%. Also 50% nimmt wirklich zu. Stress, Schlafstörungen, Frauenschlafstörungen. Schnarcherei der Männer war halt früher ein Kavaliersdelikt. Und heute sagen die Frauen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Guck mal, wir haben jetzt extra als Dankeschön für die Mädchen, die uns die Jungs schicken. Wirklich, haben wir so ein Schlafschaf. Das geben wir jetzt immer den Männern mit, damit die das sind. Als Dankeschön, weil immer noch 80% hier in der Praxis sind schnarchende Männer, die von ihren Frauen, weil die das nicht mehr aushalten. Das ist echt so. Kein Witz. Es ist immer wieder erstaunlich. Manchmal kommt die auch zu zweit, weil sie natürlich weiß, wenn ich den alleine schicke, dann sagt er ja gar nicht, wie doll es ist.
Wir überlassen nichts dem Zufall. No. Also super spannend.
Also du hast beides, ne? Du hast eine reale Zunahme an Schlafstörungen, Ein- und Durchschlafstörungen, Schnarcherei. Du hast aber auch dadurch, dass mehr sich damit beschäftigt wird, dass die Leute mehr darauf achten.
Vielleicht einmal auch passend, Michael, zum Beauty-Podcast. Was ist denn dran am berühmten Schönheitsschlaf?
Da ist ganz viel dran und es wundert mich, dass das bis heute immer noch nicht, es hat sich noch keiner diesem Thema Beauty Sleep wirklich voll gewidmet. Der Schlaf ist die Haupt-Beauty-Phase für die Haut, für alle Zellen. Warum? Wenn ich da 7 Stunden oder 8 Stunden liege und nichts mache, dann hat der Körper die beste Zeit, um Zellen zu reparieren, neu aufzubauen, die Spannung auf die Haut zu legen. Da ist also mehr dran, als man das so glaubt. Und außer Estee Lauder Advanced Night Repair findest du kaum. Du
kennst dich aber aus.
Naja, das ist mein Thema, ja. Normalerweise müsste es eine Industrie für Beauty Sleep geben. Wir haben auch schon mal überlegt, wir machen gerade so Hotelprojekte. Man müsste eigentlich für Frauen so extra Beauty Sleep Packages anbieten, ja. Weil da hättest du ja theoretisch die Zeit, dass sich wirklich deine Sache besser erholt. Und nicht siehst du jemandem so stark an, wie an der Haut, wenn er schlecht geschlafen hat. Die Männer mit den Atemaussetzern, die zu uns kommen, wenn wir denen so eine Maske auf die Nase, das Erste, was du siehst, dass der Mann wieder eine rosigere Haut kriegt.
Wahnsinn.
Also da ist ganz viel dran.
Wie viele Stunden sind denn optimal? Ich habe in meinem Freundeskreis so viele Leute und das variiert unglaublich. Ich habe eine Freundin, die sagt, sie steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, weil sie braucht die Zeit für sich. Sie braucht einen Kaffee, sie macht dann erst Yoga, sie meditiert. So, ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Ich würde nicht um 8 oder um 9 Uhr ins Bett kommen. Das würde bei mir also allein familiär gar nicht hinhauen. Aber 5 Uhr aufstehen finde ich Wahnsinn. Dann hört man auch wieder, wenn man zu lang schläft, ist eigentlich auch nicht gut für den Körper. Gibt es da so einen richtigen Wert?
Ja. Also, man hat das ja weltweit schon gut untersucht. Schlafen Naturvölker anders als wir? Die schlafen gar nicht anders als wir. Man hat immer gedacht, Mensch, die Naturvölker, die gehen mit dem Sonnenuntergang ins Bett und mit dem Sonnenaufgang stehen die auf. Blödsinn. Die schlafen genau wie wir. Wenn es denen gut geht und die haben was zu essen und die haben keine Bedrohung, dann gehen die um 11:30 ins Bett. Meistens suchen die auch noch irgendwie Alkohol oder Drogen. Und dann, so wie wir, die leben wie wir. Es sei denn, irgendwas stimmt nicht. Also da will ein anderes Volk die angreifen oder es ist Nahrungsmangel, dann schlafen die schlecht, weil dann geht's ums Überleben und dann ist Schlafen schlecht. So, roundabout kannst du sagen, dass 70-80% der Menschen weltweit 7-8 Stunden brauchen, um langfristig gesund und fit zu bleiben. Nur 10% der Menschen weltweit kommen mit 4-6 Stunden aus. Unter denen hast du viele Spitzenmanager, viele Spitzenpolitiker, weil die schon genetisch dieses Pensum besser wegstecken, weil die so wenig Schlaf brauchen. Ja? Helmut Kohl, Angela Merkel, man weiß, dass die so mit 5,5 auskamen. Aber die anderen, die schaffen das nicht. Und dann hast du nochmal 10% weltweit, die 9-10 brauchen. Und die sind halt auch gekniffen, weil man immer sagt, Mensch, die Schlafmütze, der Penner. Und jetzt haben wir in Deutschland ungefähr eine durchschnittliche Schlafdauer von 6 Stunden 50 Minuten. Also man ist unter 7. Sodass die meisten von uns unter der Woche ein leichtes Schlafdefizit anhäufen, was man dann am Wochenende durchs Ausschlafen wieder zurückkriegt. Aber wenn man die Leute fragt und schickt die in Urlaub und lässt sie ausschlafen, dann landen die meisten bei 8,5. Was optimal wäre. 8 ist super, 7 ist Mindeste.
Okay. Verändert sich, aus dem, was du gerade gesagt hast, kommt bei mir im Kopf die Frage, verändert sich Schlaf auch mit dem Alter? Also wenn ich jetzt überlege, Morgenmagazin, wo wir uns kennengelernt haben, ich bin da jede Nacht um 2 Uhr aufgestanden. Gut, jetzt bin ich Mutter von 2 kleinen Kindern, das ist jetzt auch nicht ohne, aber ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Also mir fällt es auch wesentlich schwerer, aufzustehen.
Ist so. Wenn du bei Medienschaffenden in diesen Morgensendungen, die sind alle irgendwann im Eimer. Du steckst das eine Zeit lang gut weg. Das ist wie bei Schichtdienst. Also es ist gut und untersucht. Wenn du jetzt bei Ford oder bei der Polizei Nachtdienst machst, dann hältst du das als junger Mensch ein paar Jahre gut aus und irgendwann sind viele doch sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Und das Schlafbedürfnis oder auch wie wir schlafen, verändert sich im Laufe des Lebens. Ein Neugeborenes braucht zum Beispiel noch 16 von 24 Stunden Schlaf. Und davon ist die Hälfte Traumschlaf. Weil gerade in diesem Traumschlaf, wo unsere Augen so zucken, in diesem REM-Schlaf, da wird ganz viel hier oben verkabelt. Ja, so ein Neugeborenes, der weiß nicht, wie die Fernbedienung geht, wer den Bundeskanzler, das ist alles neu und das wird alles im Schlaf verkabelt. Je älter wir jetzt werden, desto weniger Neues passiert noch, desto weniger davon brauchst du. Bist halt dann schon erfahrener, sodass bei den älteren Menschen oft dieses nächtliche Wachwerden gar keine Krankheit ist. Das ist einfach so. Ja, wenn die sich jetzt aber denken, oh Gott, ne, ich werde nachts wach und dann brauchst du auch nicht mehr ganz so viel. Aber jetzt die Leute, die am meisten betroffen sind, das sind so Leute wie wir in der Sandwich-Phase des Lebens zwischen 30 und 65, Kinder großziehen, Haus abbezahlen, arbeiten gehen und dann ist Druck am Schlaf und dann wird's blöd.
Nun gibt es das sogenannte Gender Sleep Gap. Das heißt, Frauen schlafen angeblich schlechter als Männer. Habe ich gelesen. Ist das so?
Jein. Tatsächlich hat der Schlaf, wie viele andere Sachen auch, starke Gender-Unterschiede und Aspekte. Frauenschlaf ist leichter durch Geräuschestörer nachts, weil der liebe Gott euch Mädchen ein etwas sensibleres Gehör reingepackt hat, weil im Zweifel muss eine die Kinder hören, das seid am Ende ihr, weil je kleiner die sind, desto still und Mami, da ist der Papa noch nicht so weich. Ja, es ist aber nicht nur Genetik. Wir wissen inzwischen auch von den Prenzlberger Elternzeitnehmern, da wo eine völlige Rollenumkehr ist, dann sind's die Jungs, die eher nachts wach werden. Ja, wir haben sogar Studien, die zeigen, dass sich die Hormone verändern, dass Männer, die komplett auf Versorgung umschalten, kriegen mehr weibliche Hormone, einfach damit die nicht so aggro sind, damit es irgendwie so. So, also Frauen sind leichter durch Geräusche störbar, werden ein bisschen häufiger nachts wach, während Männer eher durchschlafen, aber eher diese Atemaussetzer kriegen oder stark schnarchen. Sodass gefühlt Frauen mehr Leidensdruck haben, indem sie sagen, ich schlafe so schlecht, sterben daran aber nicht, während die Männer sagen, ich kann immer und überall schlafen, ich bin immer müd. Und der stirbt aber früher, weil er nachts keine Luft kriegt. Ja, so. In den Wechseljahren ändert sich das. Durch den Wegfall der weiblichen Hormone in den Wechseljahren werden die Mädchen, kriegen die auch eher Schnarchen und Atemaussetzer. Ja, und Frauen werden tendenziell nicht so oft ordentlich schlafmedizinisch untersucht wie Männer, weil ihr nicht so einen Krach macht. Selbst Frauen, die nachts nicht gut Luft kriegen, werden oft nicht entdeckt, weil eine Frau oft nicht so laut, das ist viel leiser. Und das ist viel subtiler. Und unser einer hört euch nicht so gut wie ihr uns. Deswegen ist es gerade bei Frauen mit schlechtem Schlaf ganz wichtig, dass irgendwann mal einer richtig danach guckt, damit das nicht jahrelang nur auf Psyche, Hormone oder stell dich nicht so angeschoben wird, sondern da ist halt auch oft was dran, wo man dann mit einfachen Methoden auch eine Frau vernünftig behandelt.
Wenn das so ist, braucht man natürlich jemand, der einem das auch irgendwie sagt. Ja, selber merkt man das natürlich nicht. Ja. Michael, wann merke ich denn, dass meine Schlafprobleme harmlos sind? Und wann merke ich, wie du es gerade gesagt hast, dass da schon mal einer drauf gucken muss? Also welche Indikatoren gibt's da?
Also es ist an sich gar nicht so wichtig, wie lange du brauchst, bis du eingeschlafen bist. Sei es, sie sind jetzt 1-2 Stunden oder so. Oder auch wenn du nachts ein paar Mal wach wirst. Solange du wieder einschläfst und solange du tagsüber das Gefühl hast, ich funktioniere einigermaßen gut. Ich bin nicht total im Eimer. Ich bin nicht erschöpft. Das schlägt mir nicht auf die Stimmung. Wenn du aber merkst, dass du tagesmüde bist oder dass deine Stimmung oder deine Performance, dass die leidet und das passt dazu, dass da irgendwas mit dem Schlaf ist, dann solltest du dich immer irgendwann untersuchen lassen. Vom Schlaf oder der Hausarzt nimmt schon mal Blut ab. Oder er denkt wenigstens dran. Ja. Und alles, was so ein paar Wochen nur ist, 3-4 Wochen, da kannst du schon mal ja Schlafstörungen haben, da kannst du Melatonin nehmen oder eine Entspannungs-. Aber wenn das länger dauert als ein paar Wochen, das geht nicht mehr weg, dann lieber ernst nehmen und untersuchen lassen, damit sich das nicht festsetzt. Weil meistens kriegt man auch was raus.
Geht man da zum normalen Hausarzt erstmal?
Erster Schritt ist an sich der Hausarzt, dass man dem das sagt, weil beim Arzt, da gibt es auch Untersuchungen, wenn man es nicht anspricht, so. Wenn der Arzt es aber weiß, dann hat er auch Möglichkeiten. Nimmt er mal Blut ab und dann kann er dich auch oder die Leute zu so einem Vorcheck mal checken oder wir kommen zu uns oder keine Ahnung. Und dann kann man ja gucken, weil wir haben ganz viele Frauen, die schon jahrelang mit irgendwelchen Psychotechniken oder auch Hormonen, was oft gut ist mit Hormonen, ja, aber das reicht oft nicht immer. Und wenn wir dann so eine Schlafmessung machen, wo du einmal mit Hirnströmen siehst, dann siehst du ganz oft, dass auch die Frauen nachts irgendwann flacher atmen. Aber die machen halt nicht so einen Krach. Und dann können wir denen zum Beispiel mit solchen Kieferschienen das jetzt so schneiden. Und auf einmal schläfst du wieder. Mhm. Also es gibt wirklich beeindruckende Tricks. Man muss nur dran denken, es rauskriegen. Mhm.
Welche Folgen kann denn zu wenig und schlechter Schlaf auf Dauer haben, körperlich und auch mental? Mentale Gesundheit ist ja auch ein großes Thema, was viele vielleicht auch nicht in erster Linie mit schlechtem Schlaf verbinden.
Auch da ist dieser Gender-Aspekt ganz wichtig. Gestörter Schlaf bei Frauen schlägt im Schnitt etwas eher auf die Stimmung, auf die Psyche, während der gestörte Schlaf bei Männern eher hohen Blutdruck macht, Gewichtszunahme, die Schnarcherei. Und ab den Wechseljahren werden auch bei Frauen häufiger, dass das aufs Herz geht. Jetzt muss man aber immer auch die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt kleine Kinder hat, dann haben diese Kinder, wir haben die ja nicht gefragt, ob die auf die Welt kommen wollen. Die haben das Recht, dass irgendeiner nach denen guckt. Und ein menschlicher Körper, das sage ich dir, ist wirklich eine verdammt robuste Maschine. Es ist manchmal auch einfach wichtig, eine gewisse Zuversicht zu geben und zu sagen, pass auf, Jennifer, da gehst du nicht kaputt dann. Mhm. Auch wenn sich das für dich subjektiv so anfühlt, dass du noch eine Nacht und ich kann nicht mehr und du würdest nur noch heulen. Du bist vom lieben Gott so unglaublich robust gebaut. Da braucht es vieles über viele Jahre, bis du daran wirklich krank wirst. Während, wenn dein Partner nachts da liegt und atmet nicht, der stirbt ja früher weg. Ne? Also von daher muss man auch immer so ein bisschen sagen, kommt, ihr seid schon stabil. Wenn ihr jetzt leidet, lasst euch untersuchen, aber so schnell stirbst du nicht.
Finde ich auch mal schön. Ich finde, ja, genau wie du sagst, man muss nicht immer nur diese... Oh Gott.
Ne? Ich meine, guck mal, für mich ist es ja ein super Geschäftsding, dass wir jetzt darüber reden. Aber wenn wir jetzt den armen Frauen oder Männern noch mehr Angst machen, als sie eh schon haben, das tut dem Schlaf jetzt auch nicht gut. Also zu viel, wir sehen das jetzt auch zum Beispiel bei diesen ganzen Wearables und Ura-Ring. Das ist an sich ganz nett. Viele kommen jetzt hier und sagen, guck mal, mein Ring und so, mein Schlafscore. Das muss man sehr vorsichtig sehen, weil die Dinger sind technisch überhaupt nicht in der Lage, die Schlaftiefe zu beurteilen. Sie können dir was über deine Gesamtschlafenzeit sagen, aber kein Wearable ist bisher in der Lage, wirklich zu unterscheiden, Tiefschlaf, Traumschlaf. Da muss man vorsichtig, sonst macht man sich total irre.
Mhm. Es ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn man sagt, so ganz viele Bundestrainer auf einmal. Wenn jeder dann selber mit seinen Uhren und Ringen und selber auf einmal die Werte kriegt und die dann einordnet. Ich kann mir das schon vorstellen. Es ist einerseits natürlich gut, wenn sich die Leute kümmern, aber klar, man muss es natürlich auch einordnen können, ja, dass es nicht gleich alles ganz schlimm ist, vielleicht, wenn da mal ein Wert kommt.
Es gibt auch immer noch mal einen Unterschied zwischen deiner subjektiven Empfindung am Morgen und dem, was wir manchmal messen, weil der Schlaf so unheimlich vielschichtig ist. Und da kommen eben die sozialen Aspekte dazu, die Partnerschaft, die Kinder, was habe ich gegessen, was haben wir für ein Wetter, sodass das ganz normal ist, dass nicht jede Nacht gleich ist. Mhm. Eigentlich ist es völlig normal, dass jede Nacht ein bisschen anders ist, jeder Morgen anders. Nur wenn du dauerhaft über mehrere, also irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin so am Arsch und so schlecht gelaunt, kann es am Schlaf liegen. Mhm. Das reicht schon dran zu denken.
Mhm. Michael, was können denn Leute machen, die zum Beispiel jetzt im Schichtbetrieb arbeiten, wie du es gerade erzählt hast, die aber auch jetzt keine andere Wahl haben, das ist einfach der Job, ja, oder die drei kleine Mini-Kinder haben und sagen, mein Partner, der kann nachts nicht aufstehen, ich muss das alles alleine wuppen. Ja, ich weiß nicht, kann man sich den Schlaf zurückholen dann tagsüber oder wie kann man das in Anführungszeichen ein bisschen ausgleichen?
Also tatsächlich kannst du Schlaf nachholen. Mhm. Jetzt nicht ohne Ende, aber es geht. Und das ist auch zum Glück ein Segen, dass das geht. Also, weil die meisten von uns haben unter der Woche irgendwie, kriegen die zu wenig. Und dann hast du zumindest eventuell das Wochenende, wo du, je nachdem, was du machst. Wenn du wirklich Leute mit Nachtschicht hast, Polizei, Feuerwehr, Krankenschwester, Arzt, hast du schon mal das Problem, einer muss es machen. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man auf diese Leute ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, die ein bisschen engmaschiger checkt und dass man denen, wenn er nun mal morgens aus der Nachtschicht kommt, hat so Klüsen, dass die Familie dann ein bisschen Rücksicht nimmt, dass der Papa oder die Mama, dass da nicht direkt eine Disco nebenan läuft. Und Schlaf am Tag ist nicht so gesund wie nachts, aber ist besser als keiner. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwann mal nachts deine Kinder dich auf Trab halten und du denkst, boah, Alter, ey, ich muss mir, dann leg dich um Gottes Willen irgendwie eine halbe Stunde hin. Manchmal reicht sogar Dösen. Mhm. Also es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, du musst gar nicht unbedingt dann tagsüber schlafen. Es reicht, dass du döst, tust die Füße hoch, machst mal 20 Minuten Powernap. Danach hast du wieder so ein bisschen nachgetankt. Mhm. Ja? Es ist schon wichtig, darauf zu achten, dass du das wenigstens dann versuchst nachzuholen. Und wenn du nur ein kleines Zeitfenster hast. Es gibt ja Politiker, die haben richtig trainiert in den 3 Minuten, wo die in ihrer S-Klasse abgeholt werden, dass die wirklich sofort ein Powernap machen. Rita Süssmuth hat das mal erzählt.
Ehrlich?
Ja, die saß mal in der Talkshow und da hat die erzählt, sie hat sich antrainiert, jede freie Minute, wo sie kann, dass sie sofort nappt, damit sie den Tag übersteht.
Das heißt, das kann man wirklich üben?
Kannst du trainieren. Klappt nicht bei jedem, nicht jeder kann das. Aha. Aber du kannst das üben. Du kannst auch üben, mehr zu schlafen. Du kannst auch üben, weniger zu schlafen. Du kannst auch deine Träume verändern mit sehr viel Übung. Also der Schlaf ist nicht so starr und der muss jetzt so, der hat Anpassungsfähigkeit.
Was mich nochmal zu diesem Powernap interessieren würde, Michael, da hört man ja immer von diesem berühmten Schlüssel, den man so in der Hand hat. Mhm. Ne? Und wenn man den dann fallen lässt, dann wird man wieder wach. Angeblich soll der Powernap nur so kurz sein, weil man sonst, so habe ich es mal gehört, wieder in so eine, in Anführungszeichen, Tiefschlafphase fällt.
Das stimmt auch, genau. Und zwar ist es so, das, was wir nachts uns wünschen, dass wir möglichst lange, möglichst tief schlafen, das wollen wir am Nachmittag nicht so gerne haben. Weil wenn du da zu lang und zu tief, dann bist du schlaftrunken, dann kommst du kaum den Nachmittag noch aus dem Quark. Manche Leute können das, die können 1,5 Stunden nachmittags pennen und sind trotzdem fit. Aber oft ist es so, dass wenn du das zu lange nachmittags machst, dann kommst du aus diesem Hirnzustand nicht mehr gut raus. Deswegen sagen wir eigentlich, 20 Minuten reichen. Und dieser Schlüsseltrick hat quasi den Sinn. In dem Moment, wo der dir aus der Hand fällt, bist du einmal kurz richtig eingeschlafen und dann reicht es eigentlich schon. Wichtig ist, dass du beim Nappen möglichst die Füße hochtust, dass dein Körper in einer entspannten Lage ist. Und dann reicht es schon zu dösen oder leicht zu nappen oder ein Viertelstündchen. So, also der hier Virgin-Inhaber, der Richard Branson, der hatte in seinen Firmen mal so Powernap-Möglichkeiten. Und da ist er 5-mal dahin und hat gesehen, dass die da den halben Nachmittag verratzen hat, die Dinger wieder alle rausgeschmissen.
War ein bisschen anders als gedacht. Michael, ich muss auch noch mal fragen, weil du hast gerade so viele spannende Sachen erzählt, was du wahrscheinlich gar nicht merkst, weil es für dich Daily Business ist. Du hast gerade gesagt, wir können unsere Träume verändern. Wie können wir denn Träume verändern?
Also der Traum ist noch mehr Blackbox und spooky als der Schlaf an sich. Und wir haben ja, und zwar kommt das aus der Albtraumtherapie. Es gibt ja tatsächlich Kinder oder auch Erwachsene, die wirklich sehr, sehr unter Albträumen leiden, wirklich mit bedrohlich und schweißnass. Und da hat man immer gedacht, naja, haben wir denn nur Medikamente, was können wir denn machen? Oder 17 Jahre Psychoanalyse. Inzwischen gibt es Techniken, die dir dabei helfen. Also es läuft zum Beispiel so, da ist jetzt, sagen wir mal, jemand, der hat ständig nachts den gleichen Albtraum, dass er irgendwie abgemeuchelt wird. Dann kann man mit bestimmten Therapeuten, das nennt sich Imagery Rehearsal Therapie. Also kannst du dir ein gesundes Ende für den Traum ausdenken? Zum Beispiel, aus dem Messer wird eine Rosinenschnecke und ich setze mich mit dem zusammen und esse die. Und bei manchen Fällen klappt das, dass wenn du dir das oft genug am Tag vorstellst und das auch aufschreibst, dass dann dein Traum sich verändert.
Also so manifestieren quasi.
Genau. Der Traum ist ja, sagen wir mal, so eine Versuch der Seele, Tageseindrücke mit alten Erinnerungen zu verbinden und dann kannst du fliegen. Also nachts ist mehr möglich an Kreativität. Aber deswegen heißt das nicht, dass das völlig dem Zufall überlassen ist. Du kannst, wenn du dir ganz stark vornimmst, ich will jetzt mal irgendwann vom Lottogewinn träumen, auch da, wenn du nicht gewinnst, dann gibt es Leute, die schaffen das.
Wahnsinn.
Ja? Und so kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich immer belastende Dinge träumst, kannst du versuchen, das entweder selber oder mit Hilfe eines Therapeuten, der das kann, deine Trauminhalte zu verändern.
Spannend. Höchst spannend, dein Job. Kann man denn auch sagen, Michael, dass bestimmte Träume eine Bedeutung haben? Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ne? Viele denken, oh Gott, ich träume immer, ich kann fliegen, wow, das ist was Tolles. Oder wie du sagst, viele haben immer einen Albtraum. Das wird dann auf so eine Sache zurückzuführen oder ist das willkürlich?
Also, das ist auch eine sehr spannende Frage. Das ist nicht ganz geklärt. Der Sigmund Freud, der die Psychoanalyse ja entdeckt und erfunden hat, war der Erste, der diesen Träumen eine Bedeutung zugesprochen hat. Oder nicht der Erste, aber der hat es am meisten erforscht. Aber immer, dass das für dich eine individuelle Bedeutung hat. Also wenn du jetzt von einem Apfel träumst, kann das was ganz anderes bedeuten, als wenn ich das mache. Das kann kulturkreisabhängig sein, dass jetzt zum Beispiel ein Inder, wenn der von einer Kuh träumt, hat das eine andere Bedeutung, weil da die Kuh heilig ist, die essen die nicht, wir essen die. Sodass diese Kochbuch-Traumdeutung, die kannst du meist vergessen. Traumdeutung A bis Z, Vogel heißt, kein Sex. Kannst du vergessen, stimmt nicht. Ja. Während aber Träume an sich für den Einzelnen schon eine Bedeutung haben. Ja. Der Freud hat mal gesagt, der Traum ist der Königsweg zum Unbewussten. Was aber ganz spooky ist, dass wir von den Träumen ja immer nur was wissen, wenn wir den Träumer wecken und ihn fragen, was hast du geträumt? Die Traumforscher machen das so, die legen die Leute ins Schlaflabor, dann hast du da Klebchen. Und wenn wir sehen, dass du REM-Schlaf hast, dann wecken wir dich, weil wir wissen, jetzt träumst du. Und dann müssen wir dich aber fragen, Jennifer, was hast du gerade geträumt? Jetzt wissen wir aber nicht, ob du das in dem Moment, wo du das erzählst, schon bewertest. Also die Traumforschung ist noch trickier als alles andere, weil wir eigentlich immer nur was vom Träumer wissen, wenn wir ihn fragen, was hast du denn? Und da gibt es spannende Untersuchungen, dass zum Beispiel Männer andere Trauminhalte haben als Frauen. Mhm. Im Schnitt träumen Männer mehr Träume mit Kampf und Flucht, wo nur eine Person, ich, oder noch ein Gegner drin ist, ja. Das hat aber auch evolutionäre Gründe, weil wir ja wirklich vor Urzeiten die Jäger waren. In Frauenträumen kommen öfter mehr Personen vor und Frauen träumen tatsächlich öfter vom Shoppen. Und früher hatte das den Sinn, dass wenn wir auf der Jagd waren, wart ihr vor der Höhle, habt die Champignons gesammelt, sodass der Traum wirklich Evolution pur ist. Also du kannst bei Schlaf und Traum ist wirklich unsere gesamte Entwicklungsgeschichte, kannst du abrufen.
Spannend. Wir reden gleich weiter. Vorher möchte ich mit euch aber über euren nächsten Traumurlaub sprechen. Wann fühlt ihr euch im Urlaub so richtig angekommen? Bei mir ist es ganz klar, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, wenn Uhrzeiten egal sind und ich mich einfach treiben lassen kann. Und ich sag's euch, so schnell wie auf unserer Kreuzfahrt mit der MSC Seaside habe ich das selten erlebt. Das Schöne bei MSC Cruises, ihr findet hier genau das, was ihr im Urlaub braucht. Die Kids sind glücklich im Lego Kids Club oder im Wasserpark. Die Adrenalin-Junkies hängen an der Zipline hoch über dem Schiff oder kühlen sich ab in einer der Wasserrutschen, die über das Schiff hinausragen. Und wer sich einfach mal verwöhnen lassen will, so wie ich das gemacht habe, ist im MSC Aurea Spa genau richtig. Balinesische Massagen, eine Kältekammer mit minus 10 Grad, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools. Obendrauf kommt dieses internationale Flair, das ihr sofort spüren werdet, wenn ihr an Bord geht. Wir waren auf unserer Reise zum Beispiel in 4 verschiedenen Ländern, Spanien, Tunesien, Italien und Frankreich und das alles innerhalb von nur einer Woche. Und kulinarisch? Gigantisch, kann ich nur sagen. Von Teppanyaki Grill bis Taco Bar, die besten Steaks bekommt ihr im legendären Butcher's Cut und die beste Eiscreme mit Meerblick übrigens auf Deck 7. Ihr wollt das auch erleben? Alle Angebote für die MSC Seaside oder das Schwesterschiff MSC Seaview findet ihr in den Podcast-Shownotes. Und wer weiß, vielleicht geht er ja auch schon bald an Bord und verbringt einen traumhaften Urlaub auf hoher See. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem Gast. Was ich ja immer so traurig finde, wenn man was geträumt hat und was ganz Tolles geträumt hat und will das dann erzählen und wenn man es nicht sofort aufschreibt oder sofort, ist es weg. Es ist einfach komplett weg.
Auch das kannst du trainieren, wenn du das gerne möchtest, dass du dich besser erinnerst, kannst du dein Erinnerungsvermögen trainieren, indem du es nämlich aufschreibst, indem du es immer wieder aufschreibst. Aber der Traum möchte auch gar nicht so gut erkannt werden. Der will ja eigentlich so ein bisschen im Dunkeln bleiben. Und wenn man zu viel Licht auf den wirft, dann zieht er sich dir weg.
Eine ganz spannende Frage. Sex soll helfen, besser zu schlafen. Habe ich gelesen, ja?
Ja.
Ich frage für eine Freundin.
Also im Schnitt stimmt das, kannst du deiner Freundin sagen. Er muss aber irgendwie nett sein, ja? Mhm. Das heißt, es kann ja auch mal sein, wenn der irgendwie unter schlechten Voraussetzungen, dann kann er es eher stressen und dann schläfst du schlechter. Im Prinzip ist es so, dass Sex, wenn er halbwegs nett ist, zur Ausschüttung von Entspannungshormonen führt, Kuschelhormon, Glückshormon, du bist halt, ja, also gerade wenn es bis zu einem gewissen Punkt geht, dann bist du danach einfach relaxter und kannst in der Regel besser pennen. Es gibt aber auch Fälle, wo Männer oder Frauen danach so aufgeputscht sind, dass sie eher schlechter schlafen. Mhm. Ja. Insgesamt muss man sagen, ist der Schlaf tatsächlich, also das Wort Beischlaf und Schlaf, das ist kein Zufall, dass das eine ähnliche Wortwurzel hat. Ja. Okay. Und dieses Miteinander schlafen, ich meine, das ist eigentlich ein komisches Wort. Ja, ich meine, das, was man damit meint, hat ja eigentlich mit Schlafen nichts zu tun. Aber eben, weil das meistens im Bett und weil die Intimität und deswegen ist der Schlaf auch immer eigentlich als Partner- oder Familiensache zu sehen. Ne? Mhm. Generell kann man sagen, dass Sex schlaffördernd ist. Sport auch. Darf nur nicht zu spät sein. Wenn du jetzt um 11 Uhr noch eine volle Sporteinheit machst und dann noch in die Sauna gehst, dann bist du so überhitzt, dass du nicht pennen kannst. Ja? Mhm. Und beim Sex, je nachdem.
Kann ja auch eine Art Sport sein, je nachdem.
Ja, und ich meine, Freud hat mal gesagt, Schlafstörungen sind Beischlafstörungen. Das stimmt so nicht immer. Das muss man wirklich, da war ja alles nur Sex. Ja? Aber manchmal ist es natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn das nicht stattfindet oder da ist immer Ärger. Und die Probleme kommen abends oder nachts mehr auf den Teller, weil du sie tagsüber ja besser verdrängen kannst. Und die Kinder, wann haben die denn Angst? Wenn dann nachts, dass die Gespenster kommen. Das ist bei uns halt auch so. Tagsüber kannst du dich ablenken, dann arbeitest du oder lässt dich volllaufen, aber irgendwann ist nachts halt mal die Stunde der Wahrheit. Mhm.
Du hast eben die Hormone angesprochen, auch ein sehr spannendes Thema. Hormone wie Melatonin, Cortisol, Östrogen hört man in dem Zusammenhang immer mit gutem Schlaf. Welche Rolle spielen die bei der Schlafqualität und vielleicht gerade bei uns Frauen auch in den Wechseljahren?
Also die spielen natürlich schon eine große Rolle und mehr bei Frauen noch als bei Männern und in den Wechseljahren eben nochmal betonter. Mhm. Auch Männer haben ja hormonelle Veränderungen in ihren Midlife-Crisis und so weiter. Aber ihr seid da tatsächlich noch ein bisschen eher, ihr habt ja sowieso jeden Monat schon zyklische Schwankungen und die weiblichen Geschlechtshormone sind eben auch auf den Schlaf wirksam. Und die Östrogene und auch gerade das Gestagen hat eine beruhigende Wirkung. Und diese beruhigende Wirkung fällt halt mehr und mehr weg, je weniger du davon hast, sodass in den Wechseljahren diese schlafschützende Wirkung der weiblichen Hormone, dass das Nervensystem beruhigt wird, ein bisschen Schlaf hat, mhm, und das fällt weg. Deswegen behandeln wir zum Beispiel auch dann Schlafstörungen öfters mal mit Gestagenen oder inzwischen machen wir das auch bei Männern. Ich war da früher etwas genannt, aber inzwischen gibt es, mhm, gute Studien, die zeigen, dass man auch Männer ungefährlich, also wachsen ja keine Brüste oder sowas, mhm, teilweise mit weiblichem beruhigendem Gestagen behandeln kann, damit sie besser schlafen. Und das Melatonin, das ist ja eine ganz spooky Nummer, die ja, Melatonin ist in Deutschland erst seit ein paar Jahren rezeptfrei erhältlich und da, mhm, ist ja ein riesen Boom, du kannst ja an jeder Araltankstelle dir jetzt 17.000 Melatonin sprays.
Wirklich?
Das ist aber an sich ein ganz interessanter Stoff. Mhm. Die Amerikaner futtern das ja seit Jahrzehnten auch als Anti-Aging, Longevity-Substanz, Anti-Krebs, Anti-Alles.
Was macht das bei Anti-Aging?
Melatonin ist einerseits ein schlafförderndes Hormon, was nur, mhm, bei Dunkelheit abends im Körper ausgeschüttet wird. Es hat aber auch eine starke zellschützende Wirkung. Also es ist viel stärker als Vitamin C oder E ein zellschützender Stoff. Mhm. Zum Beispiel in Sauerkirschen oder in Pistazien hast du Melatonin. Jetzt fragt man sich ja, was will die Kirsche mit Melatonin? Kann die nicht pennen? Die hat das als Schutz ihrer Schale, ah, ihrer Frucht, damit da nicht sofort immer das Ding faul wird, ja? Also Melatonin ist eine uralte Substanz, die im Tierreich in der Natur überall vorkommt und die hat ganz verschiedene Wirkungen und die hat auch eben durchaus Anti-Aging und schützende Wirkung.
Das heißt, würdest du Melatonin empfehlen? Also man hört oft, Melatonin abends in Kombination mit Magnesium entspannt den Körper so ein bisschen, kann helfen.
Genau. Man kann das relativ gefahrlos, mhm, probieren, weil wir wirklich unendliche Daten aus den Staaten haben. Außer wenn du schwanger bist, da haben wir, mhm, keine Erfahrung in der Stillzeit und man sollte es Kindern nur auf Verordnung des Kinderarztes geben. Aber ab 18 kannst du ruhig mal ein paar Wochen das Zeug einfach gefahrlos nehmen. Ganz selten gibt es mal Kopfschmerzen oder intensivere Träume, dann kann man es wieder weglassen, aber du machst eigentlich nichts verkehrt. Und Melatonin hat den charmanten Vorteil, dass du das auch morgens um 4 oder 5, am besten als Mundspray, kannst du dir einfach an den Nachttisch stellen, nimmst so einen, holst dir irgendeinen Melatonin-Mundspray in der Apotheke, machst dir 2, 3 Rupe unter die Zunge und das ist halt nach einer Stunde wieder aus dem Blut raus. Weil viele können noch ganz gut einschlafen, werden aber dann um 3 oder 4 Uhr wach und dann kannst du keine Schlaftablette mehr nehmen, die wirkt ja viel zu lang. Während wenn du jetzt normales Melatonin nimmst, das gibt dir halt, mhm, nochmal so einen Schubs und vielleicht hast du dann nochmal 2 Stunden.
Dazu vielleicht auch die Anschlussfrage, Schlaftabletten, ich finde das ist auch so ein bisschen so ein Mythos auch, ne, beim Thema Schlafen und nicht schlafen können. Viele sagen, nee, dann kommst du ja morgens nicht mehr aus dem Bett und da bist du so richtig weggedröhnt. Ist das etwas, was mittlerweile gang und gäbe ist oder würdest du sagen, wenn man es ohne schafft, wäre es irgendwie besser.
Also es ist natürlich immer besser, wenn du es ohne schaffst. Aber Schlaftabletten haben leider, da liegen sehr viel Schuldgefühle, mhm, drauf, sehr viel Stigma. Und wir haben viele, die wirklich chronisch schlafgestört sind, die haben einen sehr hohen Leidensdruck. Und diese Leute haben so eine panische Angst, mhm, vermittelt bekommen vor Schlaftabletten wegen Abhängigkeit und so. Dann musst du denen erstmal wieder die Sorge nehmen, dass sie überhaupt das nehmen dürfen. Weil es ist ja dann auch noch, mhm, unter Kontrolle. Und ehrlich gesagt, die allermeisten Schlafmittel, die wir inzwischen haben, die machen gar nicht mehr abhängig. Die machen vielleicht eine Gewöhnung, wenn du sie, mhm, immer nimmst. Aber das machen Blutdrucktabletten auch. 10% der Menschen, die Schlafstörungen haben, die brauchen einfach eine Tablette. Die haben schon alles durch. Jedes Entspannungsverfahren, 38 Millionen Akupunktursitzungen, 3000 Yoga-Retreats und die schlafen immer noch nicht. Und dann muss man doch ausgerechnet, der arme Schlaf soll es alleine schaffen, dann darf der auch mal ein Leckerli nehmen. Mhm. Ja, so muss man das eigentlich sehen. Das ist das unkritische Einwerfen von, das ist, mhm, nicht gut. Aber ansonsten ist der auch nur Mensch und braucht irgendwann, mhm, Hilfe. Der arme Schlaf.
Der arme Schlaf. Mal ein Wort für den Schlaf hier einlegen, ein gutes Wort. Du hast die Schlafaussetzer vorhin schon mal kurz angesprochen, Michael. Schlafapnoe ist eine weit verbreitete Schlafstörung, die ja oft unbemerkt bleibt. Was natürlich daran liegen kann, wenn man alleine schläft, logischerweise, man merkt es nicht. Wie soll man es auch merken? Und wenn es der andere Partner vielleicht dann sieht, weiß er gar nicht, naja, der schnarcht vielleicht, aber sieht gar nicht wirklich die, ja, sehr große Gefahr, dass da tatsächliche Aussetzer sind. Wie erkennt man, dass man da betroffen ist?
Auch eine sehr gute Frage. Also oft ist es so, dass die Schlafapnoe, die Aussetzer, irgendwann kommen, je heftiger du schnarchst. Fast alle Apnoiker waren vorher oder sind heftige Schnarcher. Und dann wird das über die Jahre immer mehr. Das Schnarchen wird lauter, heftiger. Und irgendwann, das hängt mit dem ausgeleierten Rachen zusammen, der ist nur ein Muskelschlauch und der kann irgendwann, hält der die Spannung nicht mehr, dann wird's eng. Und wenn die Luft sich noch irgendwie durchquetscht, dann hast du Schnarchen. Und wenn gar keine Luft mehr durch, hast du den Aussetzer. Oft ist es aber auch der Partner, der es bemerkt. Der sieht dann, erstmal denkt er, ich höre kein Schnarchen mehr. Dann musst du eben gucken, atmet der noch? Und dann sieht das oft für den Partner sehr bedrohlich aus, wenn du da so 40 Sekunden siehst, dass derjenige nicht atmet, Brustkorb bewegt sich und auf einmal erlöst sich das Ganze mit so einem Also das ist schon beeindruckend. Oder aber der Hausarzt oder der Kardiologe oder irgendeiner merkt, dass du zum Beispiel ständig einen erhöhten Blutdruck hast. Der macht eine 24-Stunden Blutdruckmessung und sieht, dein Blutdruck geht nachts nicht runter. Immer verdächtig, könnte ja nachts ein Stress sein. Weil normalerweise geht der Blutdruck und der Puls nachts auch ein bisschen runter, weil die arme Pumpe, die darf ja nicht aufhören zu schlagen, dann wäre man tot. Aber der will halt auch mal einen Gang runterschalten. Und wenn der aber immer hoch ist, hoher Blutdruck ist eine der häufigsten Folgen von solchen Schnarchschlafaussetzern. Ja? Oder ausgeprägte Tagesmüdigkeit. Wenn du in 40 Jahren in die Wechseljahre kommst und danach irgendwann immer so müde. Und dein Holder sagt dann mal, ich habe da irgendwie, kannst du das auch haben. Ne?
Welche Behandlungen gibt's da? Ich kenne immer noch das Bild von dieser riesigen Maske mit diesem riesigen Gerät und den Schläuchen, die man dann im Schlafzimmer hat. Ist das immer noch so?
Ja, also pass auf, die Maske ist die ist heute nicht mehr riesig, sondern die ist relativ klein, die ist super leise und auch die Masken sind klein. Das ist aber, wenn du wirklich doll aussetzt hast, immer noch das easyste und beste. Und es ist nur Luft. Viele Leute denken Sauerstoff oder eine Beatmung. Ist nur ein umgebauter Staubsauger. Der Typ, der das erfunden hat, der hat einfach einen Staubsauger umgebaut und hat es den Leuten mit Klebeband. Der zieht Raumluft und schiebt das mit einem leichten Überdruck so in deinen Rachen, dass der einfach nicht mehr zusammenschlobbert. Die Zunge reitet auf dem Luftpolster. Mehr ist das nicht. Und das ist genial. Und die sind heute leise. Wir können die programmieren. Da ist ein Sensor drin. Wenn du jetzt in Australien Urlaub machst und du willst das Gerät mitnehmen, dann können wir in Köln trotzdem sehen, wie der Druck von deiner Maske ist, weil der das in der Cloud sendet. Und das ist für Leute immer noch super easy und ein Segen. Du musst dich ein bisschen dran gewöhnen, musst den Leuten die Scheu nehmen. Und wenn Maske nicht klappt oder das nicht so doll ist, dann können wir dir eine Schnarcherschiene machen. Du musst dir vorstellen wie eine doppelte Knirscherschiene. Die ziehst du nachts an und sie zieht ein bisschen den Unterkiefer vor, damit dir die Zunge nicht. Also das ist auch gut. Das machen heute Zahnärzte, wir machen das. Auch eine coole Alternative. Und dann gibt's jetzt was ganz spooky für die richtig Hardcore. Das ist ein Zungenschrittmacher. Also kennst du ja Herzschrittmacher? Ja. Da wird dir ja so eine Batterie unter die Haut und dann wird das Kabel ans Herz gelegt, damit es nicht aufhört zu schlagen. Und dann haben sich die schlauen Firmen gedacht, wir können das doch auch noch irgendwie, wir können das Kabel doch mal an den Zungennerv machen. Und inzwischen ist für Leute mit Doll-Aussetzer, die keine Maske vertragen, die aber schon jetzt Herzinfarkt, Schlaganfall, die kriegen einen Zungenschrittmacher eingebaut, operiert. Dann der sorgt dafür, dass nachts seine Zunge immer so auf Spannung ist. Manchmal fährt die aber wie so eine Kuh aus dem Maul. Ja, ja, so. Aber das ist auch hip. Das kommt jetzt in Amerika ganz doll überall. In der Prisma-Werbung Zungenschrittmacher. Es gibt schon sehr spooky Sachen.
Und das gibt es in Deutschland auch
gibt's
schon?
Gibt es auch, ja, ja. Auch gute Systeme. Zungenschrittmacher. Ist noch nicht was für jeden, kommt
auch. Das ist ja wirklich so ein bisschen Science-Fiction gefühlt.
Du musst mir Folgendes überlegen.
Ja, spannend.
Die Dunkelziffern unerkannten Schnarchschlafapnoe-Syndrom ist so immens hoch, wenn allein im Rheinland jeder Arzt hat auf Screen würde, hätte ich hier ein 10-stöckiges Haus. Das ist Wahnsinn. Das schwirrt immer noch unentdeckt.
Ja. Und es ist bei vielen wahrscheinlich auch irgendwie nicht nur das Gesundheitliche, auch eine Scham.
Total.
Ne? Ich habe das ja nicht und ich will auch nicht so eine Maschine.
Derjenige, der meist betroffen ist, bei den Schlafstörungen sind es viele Frauen, aber bei diesen Schlafaussetzern doch mehr Männer. Mhm. Kein Mann will hierher, ja. Entweder der Doktor sagt, sag mal, du gehst jetzt mal zum Feld. Oh, das ist die Holde. Die wenigsten Männer, das kann man ja auch verstehen, ja. Er ist der Leidtragende. So, jetzt können du und ich nochmal eine spannende Frage aufstellen. Ja. Könnte das Schnarchen denn nicht auch in der Entwicklungsgeschichte einen positiven Effekt gehabt haben? Also, er knurrt dich ja ein bisschen weg. Ja, das Schnarchen entsteht an der gleichen Stelle, wie wenn der Hund knurrt. Das kann ja auch ein Signal gewesen sein an den Feind. Ui, da liegt ein kräftiges Männchen, komm mir nicht zu nah. Wissen wir nicht. Ja?
Ich bin gar nicht so richtig weg.
Oder,
bin schon noch da, so nachts.
Oder er knurrt die Alte weg nachts, ja, weil er vielleicht doch lieber alleine schlafen will. Ich meine, immerhin wird sie wirklich sauer. Das muss man ja sagen. Absolut. Also man weiß es nicht so genau.
Das ist spannend. Also die Evolution ist schon auch cool, ja. Nun gibt es ja viele Hilfsmittel, die man immer angepriesen bekommt. Die berühmten Blaulichtfilter gibt's, Lavendelspray, Einschlaf-Apps, alles so Trends. Ist da was dabei, wo du sagst, das hilft wirklich oder sind das irgendwelche Marketing-Sachen?
Na, sagen wir mal so, die meisten Sachen, die es da gibt, die haben irgendwo schon ihre Berechtigung und ihren Sinn und sind auch relativ gut erklärbar. Sie sind aber nicht so wirkstark. Also ein Blaulichtfilter filtert schon dieses Blaulicht am Abend raus, damit dein Schlaf oder deine Beruhigung nicht gestört wird. Der nicht Schlafgestörte, dem ist es aber wurscht. Der kann auch noch im Bett Handy daddeln, der kann auch noch Fernsehen gucken, der schläft ja. Interessant wird's für den Schlafgestörten. Angenommen, du musst jetzt jeden Abend noch ein Manuskript schreiben, weil du sonst keine Zeit hast. Also ich habe zum Beispiel meine blaue Stunde ist, wenn der Rest schläft.
Ja, kenn ich.
So. Theoretisch, ist eigentlich auch gut, ich könnte mir jetzt auch nochmal so eine orange Brille. Ja, das macht schon Sinn. Das ist jetzt nur nicht das Allheilmittel, wenn du nicht schlafen kannst. Aber diese ganzen Features, Blaulichtfilter oder morgens ein Lichtwecker, dass du besser wach wirst, dass schon helles Licht kommt, das ist schon alles nicht so blöd. Oder ganz simpel eine Schlafbrille. Wenn du jetzt irgendwo das Problem hast, dass es morgens zu schnell hell wird in deinem Altbau, setz dir doch so ein Schlafding oder Ohrenstopfen. Oder sagen wir mal, wir sind jetzt auch zum Beispiel dabei, dass wir Hotels beraten, warum packt sich ein Hotel nicht das Thema Schlaf mal als USP und macht mal richtig geile schlafoptimierte Zimmer. Du kannst die Betten tunen, die vibrieren oder du hast ein bestimmtes Licht oder Duft.
Super Idee.
Weil das, guck mal, jede Küche, jedes Wohnzimmer ist schon von der Industrie aus elaboriert. Du kannst dir in der Villerei und Boch Badewanne, Lichtdusche mit Farben, Regenbogen, alles. Aber Schlafzimmer ist irgendwie noch so, da hat noch keiner so ein bisschen. Ne? Und wenn so ein Hotel jetzt sagen würde, hey, wir machen das jetzt mal, dann.
Ich glaube, das hat Zukunft. Halt mich mal auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Würdest du sagen, vor Mitternacht schlafen macht Sinn? Das ist auch so ein Mythos, ja, nein, den man immer wieder hört. Man muss auf jeden Fall vor Mitternacht ins Bett gehen. Da ist der gesunde, tiefe Schlaf.
Also das ist ja ein alter Spruch von der Oma, ne? Der Schlaf vor Mitternacht oder früh zu Bett und früh wieder auf, gibt gesunden Lebenslauf. Das gilt aber am Ende nur für die Frühtypen unter uns. Wenn du jetzt aber genetisch eine Eule bist, die einfach von ihrem Rhythmus her ein Nachtmensch ist, dann ist das für dich nämlich nicht richtig, weil du bist vielleicht um 0 Uhr noch gar nicht müde. Also man muss das so ein bisschen in sich spüren, vielleicht mal im Urlaub, wenn du keinen äußeren Druck hast. Was ist denn überhaupt mein gewünschter Heierbettgeh-Zeitpunkt und was ist so mein innerer Aufstehzeitpunkt? Weil der wird ja sowieso noch verändert durch Kinder, Mann, Job, so. Aber dass du das so ein bisschen weißt, das ist schon mal ganz cool. Und trotzdem hat uns der liebe Gott eine Schwankungsbreite reingebaut, weil du lernst einen anderen Mann kennen oder du hast jetzt auf einmal die Kinder, du musst dich ein bisschen anpassen können, ja? Weil sonst wäre es ja wirklich scheiße, ja? Wenn das so starr wäre. So eine Stunde nach vorne und nach hinten kannst du deinen Chronotyp ohne Probleme adaptieren auf deine soziale Referenzgruppe. Ja, so, weil sonst wärst du ja total, wärst ja gekniffen. Ne? Und trotzdem ist es wichtig, dass du so ungefähr weißt, wie ist denn so mein optimaler Rhythmus, damit du dann so weißt, Mensch, jetzt wird's aber langsam Zeit, Hasen, lass mich mal in Ruhe. Jetzt muss die Mama auch mal eine Nacht für sich haben.
Michael, du bist nicht nur renommierter Schlafmediziner, sondern auch Autor. Was sind deine Top 3 Soforttipps aus deinem Buch Endlich besser schlafen?
Also, wenn man es jetzt ganz simpel, ja, das Schlafzimmer sollte dunkel sein, leise und kühl. Das klingt so profan, da ist aber was dran. Eine Stunde vor Heierbett machst du nichts Anstrengendes mehr. Also du guckst keinen Til Schweiger-Tatort, du streitest dich nicht mit dem Partner, machst den Nachmittags, damit du wieder runterkühlen kannst. Alkohol, gut, du siehst es mir an, ich bin jetzt nicht so der Verzichter, aber die Dosis macht das Gift, ja. So ein Gläschen kannst du trinken, aber wenn du sonst schlecht schläfst, dann ist halt eine Flasche ist einfach zu viel, ne? Schnarchst du mehr, schläfst du schlechter. Und vielleicht ein Tipp. Alles, was länger als 4 bis 6 Wochen ist, wo du Probleme hast, lass es untersuchen, damit es sich nicht festsetzt.
Was kann man denn bei Kindern tun, die nicht gut schlafen oder einfach auch nicht gut einschlafen? Ich habe mal gelesen, bei Kindern genau das, was du eben erzählt hast, evolutionär, dass die am Anfang in ihrer Kindheit auch teilweise einfach Angst haben vor diesem Ich bin jetzt weg. Also das eine ganz... Wie du sagst, jetzt kein cooles Ding ist dieses Schlafen. Ja, ich bin da einfach weg, habe ich gar keine Lust drauf.
Also ich hatte auch eine Phase, ich meine, ich bin mit 5, da habe ich immer, also ich war mir sicher, dass ich mit offenen Augen schlafe, weil ich Angst hatte, die Augen zuzumachen als Kind. Das war aber zum Glück irgendwann dann wieder weg. Und bei Kindern ist es natürlich noch viel komplizierter, weil deren Rhythmus erstmal eine Zeit lang braucht, bis der so ist, wie er sein soll. Und jetzt können manche Eltern Glück haben, dass sie ein Kind haben, was relativ schnell schon durchschläft und sich brav an den Rhythmus der Eltern anpasst. Du kannst aber auch Pech haben und du hast da so einen Spätzünder wie Spätsprecher, Late Talker, dann hast du einen Late Sleeper und du drehst ab. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man nicht zu früh sich Panik macht, dass das jetzt irgendwie unbedingt eine Krankheit sein muss. Manche Kinder brauchen viel länger oder werden dann häufiger nachts wach. Oft haben die Eltern aber doch ein ganz gutes Feeling, dass sie irgendwann merken, hier stimmt was nicht. Also zum Beispiel schnarchende Kinder sollten immer untersucht werden. Du kannst einen schnarchenden Mann, den kannst du auch mal ein Jahr da liegen lassen, da stirbt er nicht. Aber ein Kind, was lange heftig schnarcht, sollte immer untersucht werden, weil die haben noch einen ganz weichen Knochen und durch dieses starke Schnarchen kann sich sogar der Gesichtsschädel verziehen. Die kriegen schlechtere Schulnoten, die Entwicklung. Und wir wissen, dass ein Drittel aller auf ADHS behandelter Kinder an sich eher eine Schlafstörung drunter liegen hat. Das ADS macht oft Schlafstörungen, aber Schlafstörungen machen auch ADHS, weil bei den Kindern ist es so, wenn du und ich jetzt 3 Stunden zu wenig schlafen, dann sind wir in der Regel am nächsten Tag müde. Die Kinder werden aber hyperaktiv. Die haben ein etwas anderes Nervensystem noch. Das heißt, ganz oft ist die Hyperaktivität Ausdruck von zu wenig Schlaf, schlechtem Schlaf oder Müdigkeit. Ja, das heißt, man sollte bei den Kindern immer nicht zu schnell irgendwie Panik kriegen, aber wenn da irgendwie länger was ist, das Kind immer untersuchen.
Spannend. Und Michael, was ich auch noch einen tollen Tipp finde, du hast gesagt, es gibt auch ein Schlaflabor, ein mobiles, das man sich nach Hause schicken kann.
Also wir haben jetzt,
das vielleicht nochmal als Tipp.
Genau, normalerweise ist es so, dass wenn du gesetzlich versichert bist, dann musst du tatsächlich in so ein Krankenhausschlaflabor mit 9 Monaten Wartezeit. Wir haben aber inzwischen die Möglichkeit, also da waren wir jetzt mit die Ersten, die das im großen Stil komplett mobil gemacht haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier in der Praxis keine Betten, sondern wir schicken die Leute, wir verkabeln die in der Praxis, dann kannst du aber zu Hause schlafen im Hotel. Inzwischen haben wir auch bundesweit die Möglichkeit, dir ein Messgerät nach Hause zu schicken. Ist super easy, legst dir an, machst es bei uns ab. Ist ein Rücksendekarton, bringst es zurück. Wir laden das in der Cloud und machen die Nachbesprechung mit dir per Zoom und Bildschirm teilen und können dir das alles, weil nämlich es wird immer mehr, dass die Leute das immer mehr entdecken. Es stimmt was nicht, aber bis du mal in so einer Profi-Messburg bist, ist ein Jahr vergangen. Ja? Also das geht heute. Das können wir alles online machen. Wir können die Gespräche online führen. Wir können dir was zuschicken. Wir können dir sogar so eine Maskenfirma nach Hause schicken. Und die Daten gehen in eine Cloud und wir können überall auf der Welt beobachten, wie du schläfst.
Also wenn ihr nicht gut schlaft, bei Michael seid ihr sehr gut aufgehoben. Wenn ihr besser schlafen wollt, findet ihr in seinem Buch, ich habe es eben erwähnt, Endlich besser schlafen, noch viel, viel mehr tolle praktische Tipps. Wir verlinken es euch auf jeden Fall auch nochmal bei uns in den Shownotes. Michael, vielen Dank. Ich könnte noch 3 Stunden weiter mit dir sprechen. Es war so toll und spannend. Vielleicht träume ich ja heute Nacht von dir, wer weiß.
Ja, ich hoffe.
Ich werde es dem Felix nicht verraten.
Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Das war ein sehr schönes Interview. Die Güte des Antwortenden hängt ja auch immer so ein bisschen von der Güte des Fragenden ab. Ne?
Michael, vielen Dank.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.